Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben sie gerade getauft, die beiden Kleinen, Philipp und Tilda. Wenn einem ein Kind anvertraut wird, dann wünscht man diesem Kind alles Gute. Dann möchte man ihm alles mitgeben, was das Kind für ein Leben braucht. Und mit ihren Taufsprüchen haben sie etwas davon ausgedrückt, was sie ihren Kindern mitgeben wollen. Nämlich, dass sie von Gott behütet ihren Weg gehen können. Dass sie ohne Angst durch ihr Leben gehen, in dem Bewusstsein, dass Gott für sie da ist. Wir spüren ganz automatisch, das, was ein Leben braucht, ist zunächst das, was einem Kind von außen zukommt. Alles, was die Kinder brauchen, je kleiner sie sind, bekommen sie zunächst von ihren Eltern. Dass Kinder mit Kraft und Stabilität und mutig in ihr Leben gehen, da legen die Eltern einen Grundstein. Und wir spüren auch, dass wir den Kindern nicht alles geben können. Wir brauchen Gott, Grund und Ziel unseres Lebens. Und dieses Grundvertrauen in Gott, das wollen sie ihren Kindern mitgeben. Und dann wird die zweite Frage sein, welche Werte will ich dem Kind eigentlich mitgeben? Was soll ihm Orientierung sein, damit das Leben gelingt? Und diese beiden Dinge gelten ja nicht nur für Kinder, sondern auch für uns alle, für uns Erwachsene. Wir brauchen den Schutz und Segen Gottes und wir brauchen Orientierung, wie Leben gelingen kann. Darum hat Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, aus dem der Abschnitt für die heutige Predigt kommt, beides in den Blick genommen. Erst hat er 8 Kapitel lang darüber geschrieben, dass uns nichts, aber auch wirklich gar nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Nichts, was wir willentlich falsch machen oder auch aus Versehen. Nichts, was uns im Leben widerfährt. Gottes Liebe ist das Treueste, was es im Leben überhaupt gibt. Und dann beschreibt Paulus, wie denn ein Leben miteinander gelingen kann, wie wir als Christen miteinander leben können, wie wir als Menschen Frieden finden können. Und da schreibt er im 12. Kapitel, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Bei solchen Sätzen, da kann einem schon der Atem stocken, denn wie soll man das schaffen? Das ist, wir spüren sofort, nicht so leicht. Aber sich nicht danach zu richten, hätte viel schlimmere Konsequenzen. Rache ist süß, sagt der Volksmund. Und nicht wenige sind davon überzeugt, dass es einem nach der Rache endlich wieder richtig gut geht. Und da man heute alles im Internet finden kann, findet man da auch eine Fülle von Tipps, wie man seine Rache richtig ausleben kann. Und es wird einem versprochen, du wirst das wahnsinnig genießen, wenn du das den anderen mal so richtig heimzahlst. Nichts auf der Welt macht dich so zufrieden wie das. Und jeder, der das irgendwann mal ausprobiert hat, weiß, das geht gar nicht. Wenn ich mich gerecht habe, geht es mir hinterher kein Deut besser. Und stellen Sie sich mal vor, wie es bei uns aussehen würde, wenn jeder sich rächen würde. Jede Kränkung, jede Enttäuschung, jede Ungerechtigkeit, alles wird heimgezahlt. Keine Beziehung würde das überleben, weder in der Familie noch im Zusammenleben der Völker. Niemand könnte hier noch aufatmen. Der Preis, den man mit seiner Rache zahlt, ist hoch, weil es keinen Frieden mehr geben kann. Besser für uns sind die Vorschläge des Paulus. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht. Überwinde das Böse mit Gutem. Und dann steht da in der Mitte so ein komischer Satz. Feurige Kohlen auf das Haupt des anderen sammeln. Das kann man nur verstehen, wenn man damals gelebt hat. In der Antike gab es einen Brauch, dass derjenige, der sich geschämt hat für etwas, was er getan hat, hat eine Schale mit feurigen Kohlen, also glühenden Kohlen, mitgenommen und auf dem Marktplatz sich auf den Kopf gesetzt. Ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie lange man das aushalten kann, aber es ist schon ein ziemlich deutliches Zeichen. Dass Scham heute auch etwas mit Glut zu tun hat, wissen wir, weil wir schamrot werden. Die Hitze steigt in uns auf, wenn wir uns richtig für etwas schämen. Feurige Kohlen auf das Haupt des anderen sammeln, könnte dann heißen, etwas tun, was den anderen beschämt. Aber nicht, damit er sich schämt, sondern damit er merkt, dass sein Verhalten nicht gut war. Er soll etwas Neues erfahren, nämlich darin, dass ich dem anderen etwas Gutes tue und ihn damit derartig überrasche, weil er damit nicht rechnen konnte. Ihm etwas Gutes tun, wo er eigentlich mit einem Gegenschlag rechnet. So hat er eher die Chance zu spüren, was er getan hat. Wenn wir uns rächen, sagt er sich, okay, war doch richtig, dass ich das gemacht habe. Der rächt sich zwar jetzt, aber dem kann ich es zeigen. Und wir sind ganz schnell in einer Spirale der Eskalation. Tut man dem anderen aber Gutes, könnte es sein, dass er sich schämt für das, was er getan hat. Vielleicht ändert er sich. Eine Garantie gibt es natürlich nicht. Ein Versuch ist es dennoch wert. Zwei Beispiele. Es war bei einem Schulausflug. Kurz vor der Rückfahrt haben sich noch viele Kinder ein Eis gekauft. Die Schlange war ziemlich lang und endlich kam Jens dran. Er hatte schon das Geld für sein Eis in der Hand und er bekam sein Eis und in dem Moment wurde frische Milch geliefert und der Eismann war abgelenkt. Und Jens, was macht er? Nimmt die Gelegenheit und rennt mit seinem Eis weg, das Geld noch in der Hand. Das Herz klopft ihm bis zum Hals. Unterwegs hat er zwar einen Teil seines Eises verloren, aber immerhin. Er steigt in den Bus. Niemand hat etwas gemerkt. Dummerweise fuhr der Bus dann nochmal an der Eisbude vorbei. Und plötzlich sprang der Eismann vor den Bus, gestikulierte wild und aufgeregt mit den Händen. Der Fahrer hielt an, er machte die Tür auf und der Eismann geht durch den Bus. Jens duckt sich, aber er wird natürlich gefunden. Der Eismann geht auf ihn zu. Er hält ihm seinen Geldbeutel hin, den er in aller Aufregung in der Eisbude vergessen hatte, und sagt: Hier, dein Geldbeutel, damit du das nächste Mal dein Eis bezahlen kannst. Mit diesen Worten verließ der Eismann den Bus. Er hat den Jungen überrascht und feurige Kohlen auf sein Haupt gesammelt. Ein zweites Beispiel, sehr viel ernster. 2005 wurde in einem der größten palästinensischen Flüchtlingslager im Westjordanland der 12-jährige Ahmed Khatib bei einer Razzia der israelischen Armee tödlich verletzt. Mitten in der so oft spannungsgeladenen Situation zwischen den Israeliten und den Palästinensern beschließen die Eltern des Kindes, die Organe ihres hirntoten Kindes 6 kranken israelischen Kindern zur Verfügung zu stellen. Für mich ist das ein großes Zeichen, dass hier Menschen den Konflikt durch ihr persönliches Handeln entschärfen wollen und zur Versöhnung beitragen. So kann Gutes das Böse überwinden. Aber es kostet uns etwas. Es kostet sogar viel, wenn wir auf Vergeltung verzichten. Dabei verzichten wir ja darauf, unser Recht zu bekommen. Wir verzichten darauf, dass der andere vor uns zu Kreuze kriechen muss. Wir verzichten darauf, den anderen zur Rechenschaft zu ziehen. Wir verzichten darauf, damit der Hass und der Unfriede nicht immer mehr Raum gewinnt und das Klima unter den Menschen nicht weiter vergiftet wird. So hat Jesus gelebt. Er hat uns vorgelebt, wie Gewaltlosigkeit aussehen kann. Er ist eingetreten für das Recht der anderen und nicht zuerst für das eigene Recht. Er ist für die Ausgegrenzten eingetreten und ist selber zu einem Ausgegrenzten geworden. Er hat die Menschen geliebt, auch seine Feinde. Und selbst im Foltertod hat er von dieser Liebe nicht Abstand genommen, sondern hat sie durchgehalten bis in seinen Tod. Der Preis dafür, dass er nie Vergeltung geübt hat, war groß. Er hat es mit dem Tod bezahlt. Aber seine Liebe zu den Menschen war größer als seine Liebe zu seinem eigenen Leben. Jesus lädt uns ein, in seinen Spuren zu gehen. Denn selber zum Frieden beizutragen, bewirkt in uns einen tiefen Frieden. Rache ist süß. Frieden ist süßer. Noch eine Geschichte zum Schluss. Irgendwo weit draußen in der Prärie unter funkelndem Sternenhimmel sitzt ein alter Indianer mit seinem Enkel am Feuer. Mein Junge, sagt der Alte nach einer Weile nachdenklich, ich habe heute gehört, wie du dich mit deiner Schwester gestritten hast. Er nimmt einen tiefen Zug aus seiner Pfeife und tippt mit dem Mundstück seinen Enkel an die Brust. Du sollst wissen, dass in jedem Herzen ein uralter Kampf tobt zwischen zwei Wölfen. Der Junge wird neugierig, auch in meinem Herzen. Oh ja, auch in deinem. Der eine Wolf ist böse. Er hat viele Namen. Falscher Stolz, Zorn, Überheblichkeit, Neid, Eifersucht, Selbstmitleid, Gier und so weiter. Der andere Wolf ist gut. Man nennt ihn Freude, Friede, Liebe, Verzeihen, Gelassenheit, Demut, Barmherzigkeit. Der Enkel rutscht unruhig hin und her. Und welcher Wolf gewinnt den Kampf, der Gute oder der Böse? Der alte Indianer hält einen Moment inne. Der Wolf, den du fütterst. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen jetzt miteinander das Lied.